Hi Leute, da sind wir wieder. Echt, wir haben die zweite Folge. Für mich ist es eine kleine Errungenschaft tatsächlich, weil das war richtig komisch, mich auf dem Podcast zu hören. Und ja, aber wir sind jetzt hier und nehmen unsere zweite Folge auf. Und ein paar Sachen sind passiert seit der letzten Folge. Würden wir gerne drauf eingehen und was uns beschäftigt hat.
Ja, wie geht's euch, Caro?
Gut, gut. Also mir geht's ganz gut. Ich bin sehr viel unterwegs immer noch. Bin jetzt hier nach Berlin gekommen und freue mich, mit euch hier zu sitzen.
Yeah. Nicht?
Ja.
Ja, also wir wollten jetzt immer ein bisschen anfangen und zu gucken, wie was wir alles so gemacht haben und wie es uns geht. Mhm. Und genau, auch auf Fragen eingehen, die halt uns gestellt worden sind.
Mhm. Mir geht's heute gut, natürlich. Ich freue mich auf diese Sendung mit euch. Muss aber tatsächlich sagen, dass als ich mich gehört habe, 2 Tage bevor die Sendung rauskam, mich eine Unsicherheit gepackt hat. Und ich dachte mir, ich müsste mich jetzt mitteilen und euch das sagen, weil es war wirklich sehr komisch für mich. Aber dann war die Sendung raus, ist eigentlich alles gut gelaufen und wie gesagt, wir haben die zweite Sendung und die Unsicherheit ist auf jeden Fall weg.
Das ist gut.
Ja, ich glaube, es liegt auch an dem positiven Feedback, was wir bekommen haben. Also, dass die Leute, also dass zum Beispiel mich an Leute angeschrieben haben, gesagt hat, so, yeah, thank you, danke, das war voll schön und so. Und also auch auf Social Media, dass sich Leute gemeldet haben und sich bedankt haben.
Mir hat das auch ganz gut geholfen, dass aus meinem Freundeskreis mich Leute angesprochen haben und sagen, ja, ey, wirklich, Jacqueline, du machst das, ist voll gut. Und ja, ich hatte das vorher auch ganz wenigen Menschen gesagt, dass ich das vorhatte. Ja, das Feedback war recht positiv gewesen.
Ja, ich habe es überall hinausposaunt eigentlich die ganze Zeit schon, also. Bevor wir aufgenommen haben, habe ich irgendwie versucht, die ganze Zeit irgendwie schon darüber zu sprechen. Mhm. Aber ich habe gemerkt, ihr habt das ein bisschen weniger gemacht. Und ich so, sollte ich das jetzt machen? Aber am Ende war es doch gut.
Genau. Und ich meine, was auch cool ist, ist, dass halt andere Podcasts uns ja auch erwähnt haben und da halt so Shoutouts gemacht haben, was halt auch richtig cool ist und wo ich mich halt mega gefreut habe.
Genau.
Es hat auch tatsächlich gut getan. Es kamen auch tatsächlich neue Zuhörerinnen und Zuhörer nach den Shoutouts. Deswegen nochmal danke.
Dankeschön. Ganz besonders an Rise and Shine und an die Kanaksche Welle.
Thank you. We love you too.
Eine Person hat auch gefragt, ob wir halt uns bei Tidal hochladen können oder dass wir da so präsent sein sollen, weil das halt auch ein also Black-owned Podcast, Music Host ist. Mhm. Und genau da halt die Antwort, wir sind dran. Aber es ist halt komplizierter, als man denkt, weil, also, und halt auch teurer, als man denkt, weil das ist nicht so wie bei anderen Hosts, ist es so, dass es halt, genau, dass man, es ist sehr kompliziert, Leute. Ich wollte nur sagen, es ist halt teurer als bei anderen Sachen. Und das ist sehr auf Musik spezialisiert. Das heißt, jetzt habe ich halt den einen Support angeschrieben, war, und der hat mich jetzt weiterverwiesen. Wir sind dran, just to say, ja. Yeah.
Genau, aber wir decken ja ziemlich viele Plattformen ab. Also ne, wir sind auf iTunes, wir sind auf Spotify, auf Podigy. Die Website-Link, die ist meistens immer in unserer Bio oben auf Instagram. Und
Soundcloud
sind wir auch. Also es gibt immer einen Weg, dann doch unseren Podcast zu hören.
Vielleicht kommen wir auch gleich zu unserem Podcast-Thema jetzt.
Ja, wollt ihr das wissen?
Klar, ja,
oder?
Ja, und zwar ist ja die Weihnachtszeit. Und da, also normalerweise fliege ich halt immer nach Uganda in der Zeit. Die letzten 3 Jahre war das so, also davor auch nicht. Aber ja, und dieses Jahr fliege ich halt nicht.
Mhm. Ja, sehr traurig. Und
ja, also das ist halt unser Thema. Das hatten wir dann halt so gedacht, so dass wir halt über das Reisen sprechen können.
Mhm. Die meisten Leute reisen ja um diese Zeit. Die Frage ist nur, wohin? Ja. Also ich find's richtig cool, dass du, Caro, dass du es jedes Jahr irgendwie geschafft hast bisher. Aber boah, bei mir, ich glaube, ich muss noch so eine Grenze überschreiten, dass ich das öfters mache. Also ich glaube, je länger ich warte, desto mehr Druck entsteht. Mhm. Und das muss ich irgendwie überwinden. Mhm. Und dann kriege ich es, glaube ich, auch hin, jedes Jahr nach Rwanda zu fliegen.
Es ist ja auch teuer, ne? Also das ist das teuer. Ding. Also ja. So die letzten Male habe ich halt ziemlich früh gebucht. Und diesmal habe ich halt das irgendwie verpeilt, neuer Job, dies, das, you know. Und dann sind die teuer, also die Flüge halt schon so 800 Euro oder was auch immer. Was auch eigentlich noch günstig ist, aber trotzdem noch nicht wenig ist. Mhm. So.
Ja, und dann klappt das natürlich auch mit dem Job nicht, weil viele müssen nach der Weihnachtszeit auch direkt wieder arbeiten, also sprich der 27. oder 28. Und dann überlegt man sich schon, ob das sich lohnt, für eine Woche zur Familie zu fliegen auf dem Kontinent.
Das ist auch eine Überlegung. Okay, jetzt sind wir jetzt schon direkt in das Thema eingestiegen.
Sehr gut.
Nach Hause fahren.
Eingeschlittert.
Oder fliegen. Mhm. So, also wann, also genau, wie wann wart ihr das letzte Mal da? Was ist dann immer wichtig? Oder ja, genau, also zum Beispiel Visum, wie habt ihr das so gemacht?
Ja, wenn wir schon über unsere Heimat sprechen, war ich das letzte Mal 2016 dort. Und davor eigentlich auch, also alle zwei Jahre eigentlich. Wie gesagt, dieses Jahr sollte es bei mir auch so ähnlich ablaufen wie bei dir. Also Weihnachten sollte auch in Kenia stattfinden mit kompletter Familie. Nur hat das auch jobmäßig und nicht geklappt. Und dann hat sich meine Mama überlegt, dann halt nach Deutschland zu kommen und ihre Kinder hier zu besuchen. Finde ich schön, aber auch eigentlich schade, weil ich tatsächlich das nicht länger als zwei, drei Jahre aushalten kann, ohne dort zu sein. Also ich habe mich dran gewöhnt, sozusagen, ne, immer dort zu sein. Und mir fehlt auch die andere Familie. Und wie gesagt, bei mir sind es jetzt zwei Jahre. Genau.
Und es ist auch immer gut, vor allem so Weihnachten, ne? Dann ist man halt, hat dann immer so ein bisschen Sonne getankt und dann kommt man zurück und dann ist der Winter dann nicht so lang. Da hat man wenigstens so eine Unterbrechung, so, ne?
Ja, wenn ich reise, also naja, wie gesagt, nur zu Hause, schon länger her. Ja, ich bin für die Arbeit halt viel gereist.
Dieses Jahr, ja.
Dieses Jahr. Und die letzten zwei bis drei Jahre sind aber immer nur so relative Kurztrips gewesen. Mhm. Und überall halt außer Wanda. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das jetzt nach Hause reisen war, sondern eher so Reisen nach Afrika. Und das war aber auch richtig gut, weil ich das früher nie gemacht habe. Also als wir in Rwanda gelebt haben, waren wir vielleicht mal in Tansania oder in Uganda, was so mehr oder weniger in der Region ist, was aber auch cool ist. Wir haben halt immer Leute besucht und diese Art von Reisen jetzt für die Arbeit ist ja ganz anders, weil es ja nicht darum geht, irgendwie Familie oder Freunde zu besuchen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so irgendwas, was wir auch noch besprechen können. So Reisen, okay, aber warum reisen? Also was machen wir dann, wenn wir reisen?
Der Grund, genau.
Ja.
Also ja, das Reisen verbinde ich halt wirklich mit Familie besuchen, weil ich habe in Europa auch sehr viel Familie überall verstreut. Und da ist halt auch mal wirklich zur Weihnachtszeit, wenn wir schon drüber reden, immer die Frage, wo verbringe ich eigentlich meine Weihnachtszeit? Weil ich habe meine Weihnachtszeit auch in den letzten Jahren sehr viel in Italien verbracht, auch da meine Familie zu besuchen. Ja, und dann ist halt immer die Frage, ich komme auch gar nicht dazu, im Jahr dann irgendwo anders zu reisen oder, sagen wir es mal so, Urlaub zu machen, weil ich tatsächlich dann Urlaub bei meiner Familie mache und es ist halt nicht so eine Pauschalreise oder so ein Backpacker, ich bereise einfach irgendein Land oder eine Stadt, sondern es ist tatsächlich dann immer so mit Familienzeit verbunden, was ich auch immer gut finde, man spart, also ich muss jetzt keine Hotels oder so zahlen, aber ich würde dann gerne also wirklich auch woanders hinreisen, aber dann fehlt dann halt auch wirklich die Zeit dazu und ja, und bevorzuge einfach meine Familie zu besuchen oder Freunde zu besuchen und das ist dann mein Reisen. Wie ist es so bei dir? Ist es dann auch so ähnlich wie bei Paul, dass du halt mehr durch die Arbeit reist oder?
Ja, also ja, dieses Jahr bin ich jetzt öfters auch für die Arbeit gereist und davor bin ich ja auch, also ne, also mir ist es auch für mich eher was Neues gewesen, so, also Familie und so war es halt auch immer Familie besuchen. Deswegen ist dann halt auch kein Geld da, um dann halt jetzt die krasse Reise nach, keine Ahnung, wohin
genau,
zu machen,
genau,
weil du so halt das Geld dann dafür ausgibst so oder die Zeit dir dafür nimmst. Ja, und deswegen ist es auch immer noch was Neues, so. Also ich und meine Schwestern und ich, wir haben halt so mal so einen Urlaub gemacht. Und ich glaube, das ist halt so, wir wissen nicht, wie das geht, so, ne? Also es ist halt so, wie geht das, wo findet man die Hotels oder so? Es ist halt was man auch lernen muss, wie alles, so, ne? Reisen, also, ne, zum Beispiel, man braucht eine Kreditkarte, wenn man jetzt irgendwie Sachen bucht, auch so Reisen bucht oder so. Das ist halt etwas, was man halt manche Leute schon mitgekriegt haben. Oder halt, ne, wie man halt in ein Restaurant geht und essen geht oder so, ne, das ist ja auch, also das ist ja auch alle, also, ne, Das sind so Sachen, finde ich, die halt zu Urlaub in Anführungsstrichen gehören, die man halt manchmal nicht mitgekriegt hat, weil es halt immer, wie gesagt, Familienbesuch ist oder andere Leute zeigen einen, wo man dann hingehen kann. So, mhm. Das ist halt auch etwas, was ich halt lernen musste, dass man in Reiseführer guckt. So, also das ist halt so Leute, die haben das ist. Das ist so, wenn ich halt manchmal mit anderen Freunden reise, die haben dann halt schon Reiseführer und so. Aber das habe ich halt nicht gelernt, weil meine Eltern jetzt nicht so das so gemacht haben.
In der Kindheit wahrscheinlich auch, habt ihr auch sehr wenig oder seid wenig gereist oder diese Familienurlaube, ne? Die hatten wir eigentlich auch nicht. Also ich kenne das auch nicht von mir. Und wenn man, wie du schon sagst, vielleicht so aufgewachsen ist mit diesem alljährlichen Familienurlaub, Pauschalreise, dann ist man im Erwachsenenalter wahrscheinlich dann auch schon so, ja, so conscious, dann auch mal so eine Pauschalreise zu buchen oder so. Und wir sind nicht so aufgewachsen und deswegen ist für mich Reisen auch nicht gleich Urlaub. Ist für dich Reisen gleich Urlaub? Also du meintest ja schon, das ist eher mit Arbeit verbunden, aber würdest du schon lieber gerne Urlaub machen oder tendierst du jetzt mehr auf, ich müsste jetzt mehr Uganda besuchen und diese Familien...
Ruanda.
Das ist Ruanda bei mir.
Nein, ich hab eigentlich Caro angeguckt. Ihr seht ja nicht, ich habe eigentlich Caro gemeint. Nee, ich habe schon Paul angeguckt und Uganda gesagt. I'm sorry.
Ja, okay. Also ich habe das Gleiche wie bei euch. Ich bin auch nicht mit Urlaub aufgewachsen. Und ich habe den Eindruck, das haben viele Menschen, die so bikontinental aufgewachsen sind. So, ne, weil die Familie ist so geteilt durch ganz, ganz schön viele Kilometer. Und dann ist es nicht nur eine Sache von Geld, sondern auch eine Sache von Zeit.
Ja.
Weil wenn du dann schon irgendwie dahin fliegst, bleibst du da nicht irgendwie nur ein paar Tage. So, und dann, also bei mir ist jetzt weg von viel Familienmensch sein und überall die Familie besuchen, auch in Europa habe ich ja auch viel Familie, hin zu, seitdem ich irgendwie studiere, mache ich sowas wie Urlaub.
Und glaubt ihr, dass es tatsächlich etwas damit zu tun hat, dass wir Afrikaner sind, Afrikanerinnen, dass es ein unser, ja, in der Kultur in Anführungsstrichen liegt oder dass Afrikaner nicht diese Urlaubsmentalität haben? Glaubt ihr, dass wir so aufgewachsen sind, weil wir vom Kontinent sind oder wie habt ihr das erlebt?
Ich glaube, bei uns kam die Frage nicht mal so auf, weil wir jetzt auch nicht die High-Earners waren oder so. Also erstmal das. Und ich glaube, es ist eher so Leute, die bikontinental aufgewachsen sind. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass schwarze Menschen hier, die hier aufgewachsen sind, das vielleicht eher machen. Die haben einfach nicht diese krass geteilte, weißt du, Familie überall. Oder die Verbindung dazu ist nicht so stark, dass man das jetzt jedes Jahr machen muss. Und dadurch tut sich Zeit auf, das anders zu machen. Aber das wäre vielleicht etwas, was wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen können. Aber das haben wir irgendwie alle gemeinsam.
Ja.
Wir sind auf zwei Kontinenten aufgewachsen.
Genau, ich glaube das auch. Und ich will jetzt irgendwas anderes anfangen gerade. Sorry. Ja. Weil es geht mir halt auch, also ich wollte halt darüber reden, dass ich halt das erste Mal, wo ich letztes oder vorletztes, ein paar Jahre her ist es, war ich halt in Uganda und dann bin ich das erste Mal in der Region auch gereist. Ne? Also das war halt auch so, dass es halt, wenn wir Urlaub gemacht haben oder so oder gereist sind, dann war es halt in Uganda. Dann sind wir halt zu den Nationalparks gegangen und haben da halt, sind da rumgereist. Aber wir sind zum Beispiel nie nach Ruanda oder Tansania oder Kenia so. Und das finde ich halt auch irgendwie etwas, was ich jetzt neu entdecke, dass ich ja eigentlich in der Region auch reisen kann.
So. Ja, das haben wir früher gemacht.
Das haben wir auch ganz gut verbunden immer, ne? Also dadurch, dass auch und meine Familie in Kenia ziemlich verstreut ist oder zumindest die in Nairobi eher ansässig ist und ich eigentlich an der Küste geboren bin und da auch Freunde oder wir es einfach gewohnt waren, in Malindi zu sein, sind wir schon, also wenn wir schon in Kenia waren, dann haben wir auf jeden Fall die Küste besucht und eine Woche dann in Nairobi oder noch weiter dann in Thika oder im Dorf dann halt bei meinem Opa verbracht oder so. Also da sind wir schon rumgereist.
Ich meinte jetzt so nach Kenia oder so.
Also außerhalb dann, genau. Nee, dann fehlt halt einfach die Zeit. Also wenn man, also für mich dann noch irgendwie weiter wegzureisen oder halt, wie du schon gesagt hast, dann anfangen, dann irgendwas zu organisieren und zu planen, okay, ich reise nach Tansania, wie komme ich dahin, wo übernachte ich und sonstiges. Ja, genau, das ist wahrscheinlich dann auch die gleiche Sache. Genau, aber das ist auch etwas, was ich mir vornehme demnächst. Genau. Und wie habt ihr das erlebt aus Deutschland, als ihr dann in Deutschland wart, nach Afrika zu reisen? Wie war das? Also ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, war das noch damals so, dass die Kinder im Pass der Mutter drin stand. Also wir sind mit meiner Mutter natürlich nach Kenia gereist, weil wir noch minderjährig waren und wir standen in ihrem Pass drin. So, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht mit dem ganzen Einreisen und etc. Als ich dann erwachsen war, hatte ich dann den Pass, den roten Pass und dann auch die Freiheit, alleine zu reisen natürlich. Und es war für mich schon ein bisschen komisch, dann an der Visastelle oder im Flughafen da zu stehen und einen Stempel in meinem Pass zu bekommen als Touri. Ich reise dann halt als Tourist ein und das war für mich so komisch. Also ich muss dazu sagen, ich habe eine doppelte Staatsbürgerschaft, aber trage halt immer meinen deutschen Pass. Ich habe den kenianischen halt noch nicht. Naja, das sind ein paar andere bürokratische Sachen, die da mitspielen.
Ja, also ich finde, um kurz zu ranten, die deutsche doppelte Staatsangehörigkeitspolitik geht mir auf den Keks so. Mhm. Da könnte ich stundenlang. I second that. Ne, also einfach sehr dumm. Also ich kenne halt ganz viele Leute, die eine doppelte Staatsbürgerschaft mit dem anderen westlichen Staat haben. Mhm. Das ist nie ein Problem. Und dann so bei Ländern wie Rwanda ist es dann so, blablabla.
Oder so, ja. Oder so die Blödsinn. Sagen so, ja, pass auf, dass die dann nicht aberkannt wird, die Deutsche.
Ja, so richtig blödsinnige und unkohärente Politik einfach.
Auf jeden Fall.
Mhm. Ich hätte gerne die rwandische Staatsbürgerschaft, aber wir wissen ja alle, dass die Pässe nicht gleich sind. Und die Visumsbedingungen sind auch einfacher trotzdem für deutsche Staatsbürger. Auch wenn sie ein Visum beantragen müssen, ist es ja meistens doch einfacher als andersrum. Wenn ich jetzt einen rwandischen Pass wäre es für mich viel teurer zu reisen. Das heißt, ich könnte es nur dadurch ausgleichen, dass ich echt viel verdiene, aber wirklich viel.
Ja, das ist die Ungerechtigkeit hier.
Oder
auf dem
du halt
Markt.
Einen Einladungsbrief hast oder halt,
genau,
so eine, wir bestätigen, dass wenn die Person jetzt kein Geld hat, dass wir jetzt deren Unterkunft geben.
Genau, oder du kannst, und so. Ja, du kannst deine Versicherung selber bezahlen, weil du musst natürlich eine Versicherung haben, irgendwie, wenn du eine längere Zeit hier bleiben oder in einem westlichen Staat bleiben möchtest und so weiter und so fort. Das ist natürlich in der Hinsicht sehr, sehr ungerecht. Und trotzdem von meiner Seite her, dadurch, ich habe diesen roten Pass, aber es interessiert mich auch eigentlich gar nicht, den so sehr weit auszunutzen und die Welt zu bereisen. Ich will einfach nur zurück in meine Heimat und muss da halt stehen. Das ist halt ein komisches Gefühl, auf jeden Fall.
Ja, bei mir ist es, glaube ich, also ich sehe schon ein, dass dieser rote Pass halt, ich meine, ich entscheide ja, ich sag, ich werde jetzt nicht das riskieren, das aberkannt zu bekommen.
Nee.
Einfach, weil für mich macht es viel aus, wenn ich jetzt als Beispiel, ich reise viel für die Arbeit, ist es viel besser für mich, einen roten Pass zu haben.
Ja.
Ist so. Und jetzt, seitdem ich auch viel so gereist bin, vor der Arbeit vor allem, also Urlaubsreisen gemacht habe, international oder Forschungsreisen, das habe ich auch gemacht, da ist der rote Pass einfach so am praktischsten.
Ja.
Und das ist dann irgendwann, ja klar, muss so eine strategische Entscheidung fällen. Und wenn wir dann anfangen wollen, nicht halt in diese Heimat zu reisen, sondern so international einfach Urlaub machen wollen, ja, dann wird dieser rote Pass dann doch wichtig und ist dann trotzdem eine Art Privileg für alle, die reisen wollen. Wirklich, wenn wir jetzt von Reisen sprechen, von Leuten besuchen, ist es immer einfacher für uns, irgendwo hinzugehen, als Leute hierhin einzuladen.
Trotzdem verstehe ich, was Jacqueline sagt, dass man, wenn man halt da ist und dann so denkt so, hey, ich bin doch von hier, so.
Ja, und das ist das, was
so, behandelt mich doch so. Oder auch so, wenn man halt dann so merkt, so, okay, du musst jetzt hier 100 Euro bezahlen, aber du besuchst deine Familie. Es ist halt so irgendwie weird, so, ne?
Ja, für mich ist das total weird.
Ist es für die Leute, die halt hier uns besuchen, auch genauso weird. Also es ist nicht genauso weird, weil sie jetzt vielleicht keinen Bezug zu Deutschland
ja,
an
sie
sich haben.
Ja, sie
sozusagen.
Besuchen halt ein fremdes Land sozusagen.
Genau.
Ich besuche aber meine Heimat. Und ich finde, da ist die Ungerechtigkeit, weil ich möchte halt nicht so behandelt werden. Also ich bin kein Touri und ich habe nie das Gefühl gehabt, ein Touri. Ich habe Kenia nie als Touri besucht, das Land. Und auch andere afrikanische Städte oder Orte möchte ich nicht als Touri besuchen, weil ich positioniere mich ja eigentlich auch nicht als.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Also wenn wir in diese Heimat, diese Länder reisen, dann sehen wir uns, also wir sehen das nicht als irgendeinen Touristentrip.
Ja.
Und es ist, ja, bin ich voll mit einverstanden. Und was ja auch passiert in, und das ist, ich sehe das sehr gerne, dass afrikanische Staaten untereinander also immer mehr freigeben. Das heißt, in Ostafrika theoretisch ist es ja mittlerweile möglich, visumfrei zu reisen. Und was aber auch, wenn, als wir vorhin so über Trips im Land und Angebote gesprochen haben, ich weiß, in Ruanda zum Beispiel, wenn du ruandischer Staatsbürger bist, kannst du günstiger, was normal ist, weil Leute einfach im Schnitt weniger verdienen, aber du kriegst Vergünstigungen gegenüber den Touris aus dem Ausland, die viel mehr zahlen müssen, um gewisse Sachen zu machen. Ja. Darauf keinen Zugriff zu haben, finde ich ein bisschen frustrierend manchmal. Ja. Ich denke, okay, aber gleichzeitig denke ich, okay, ich verdiene ja auch wirklich mehr als Leute im Schnitt hier. Ja. Aber es ist eher so eine Sache von Angehörigkeit, mehr als eine Sache von Zahlen und wie viel Zahlen. Aber lange Zeit war es halt irgendwie so, dass irgendwie sich Gorillas anschauen zu gehen, so ein totales Privileg-Ding war für viele Leute. Mhm. Und dass die Staaten anfangen zu sagen, nee, also unsere Leute sollen genauso Zugriff auf unser Heritage, also ne, unsere Natur und so weiter haben sollen. Und das nimmt ja auch immer mehr zu und vielleicht gab es das auch schon immer, aber es wird formalisiert und irgendwie möchte man, also ich würde gerne an diesem Austausch, an diesem Ausbau so teilhaben wollen, so Pan-Africanism, dass man zusammenkommt und ich kann mir ja auch vorstellen, dass irgendwann, wenn zum Beispiel die Länder einander visumsfrei machen, das geschieht ja immer mehr, also die Länder der Afrikanischen Union öffnen immer mehr ihre Lufträume, das heißt, man kann besser reisen, aber auch halt visumsfrei reisen, das ermöglichen sie auch immer, dass es dann doch vielleicht irgendwann viel besser wird, einen ruandischen Pass zu haben.
Wir haben uns ja auch vorher überlegt, so, ne, wie ist es, also unterschiedlich reisen, kann man das jetzt sagen, so, dass halt Africa Diasporans anders reisen als jetzt Horst, so. Genau, und da war ja auch die Frage so, also genau, da gibt's halt ja auch jetzt so neuere Blogs, die halt das total thematisieren, dieses Travel Noir oder der Hashtag und so weiter. Und da ist es, hatten wir ja festgestellt, so das ist halt total viel so Luxusreisen. Wie findet ihr das?
Ja, ich habe das Gefühl, das ist ja dieses, genau, Travel Noir ist eigentlich ja eine Plattform, aber es ist mittlerweile ein Hashtag geworden, der über, es ist quasi so eine Art Bewegung geworden, ne?
Social-Media-Sache auf
jeden Fall. Social-Media-Sache. Und ich finde, die Webseite selbst kommt, glaube ich, so aus so einer Tradition heraus. Traveling while black. Gerade in den USA, so aus dieser Geschichte der Segregation, dass es einfach so war, dass Leute nicht wirklich, also es war richtig schwer zu reisen, wenn du schwarz bist. Und da gab es halt so ein Green Book und das war so quasi ein Travel Guide für schwarze Menschen in den USA. Ich habe mich nicht so krass eingelesen, aber es war nicht nur, also es ging ums Reisen generell, nicht um Urlaub machen und so, ne? Aber aus dieser Tradition heraus und dass es einfach nicht überall safe ist als schwarzer Mensch, aber dass du auch nicht mal überall so alle Leistungen irgendwie kriegen kannst. Und ich glaube, es ist schon schön zu sehen aus dieser Tradition, dass sie sich ausgeweitet hat und dass es etwas viel Größeres geworden ist. Und ich glaube, auf der Webseite haben sie auch immer noch richtig coole und hilfreiche Beiträge.
Ja.
Über die weitere Bewegung hinaus bin ich mir nicht so sicher, weil da, also ich glaube, es gibt, und das ist, also ich heiße es auch willkommen, dieses ganze Black Excellency-Ding. Also richtig coole High-End-Serien und so eine schöne Repräsentation von schwarzen Menschen über diese ganzen jahrhundertelangen alten Klischees hinweg. Das finde ich alles positiv. Gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen elitär. Und ich finde, es spricht nicht alle an, die schwarz sind.
Ja, weil tatsächlich zum Beispiel ich möchte diese Reisen auch machen.
Ja,
aber gerade, also, ne, habe ich jetzt nicht die Mittel oder die Zeit dafür. Und es ist halt so, sind ja auch einfach Travel-Blogger, so, ne? Also, die dann diesen Hashtag benutzen und dann ist so, yeah, krass, die ist auf einer Yacht und macht da so eine krasse Reise und dann ist sie dann 2 Tage später in Barbados und so. Und es sieht halt richtig geil aus. Ja, aber genau, ich sehe das auch ähnlich so, dass zum Beispiel ich ja auch trotzdem in so rancy Hotels so abhänge oder was auch immer. Also, weil ich es mir nicht leisten kann oder halt leisten will auch. Ich bin ein bisschen geizig so. Aber ja, das finde ich halt so, ja, interessant. Aber was wolltest du sagen, Jackie?
Jacqueline.
Oder auch so, ja. Ja, ich habe viele Namen. Ja, ich wollte eigentlich darauf eingehen, dass wir von schwarzen Menschen in der Diaspora sprechen, dieses Privileg haben, diesen Hashtag zu nutzen. Wir wissen, dass es Menschen auf dem Kontinent ist nicht so einfach ist, also für die nicht so einfach ist, dieses Travel Noir Hashtag zu nutzen und überall hinzureisen wegen den Einreisebestimmungen, Visa, whatever. Aber was ist mit den Menschen, die hier leben und die einfach auch keine Aufenthaltstitel oder die auch die Papiere nicht dafür haben, also die keinen deutschen Pass haben. Oder also die den roten Pass nicht haben, aber sind halt trotzdem Afrikaner oder Menschen, die in der Diaspora leben und können, auch wenn sie das Geld hätten, können das auch trotzdem nicht. Also die haben dann ihren afrikanischen Pass und dann halt einen Stempel drin, ja, haben eine Duldung oder haben irgendwie
so Aufenthaltsrecht.
Ja. Ne? Es heißt ja nicht nur, weil also das Travel Noir für die afrikanische oder die Afro-Diaspora gedacht ist, die dann halt wirklich zu ermutigen zu reisen, ja. Es gibt halt trotzdem noch eine andere Menschengruppe in der Diaspora, die in Europa, in den westlichen Staaten, in den USA leben und es trotzdem nicht machen können, trotzdem nicht reisen können.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, dann am Ende ist es ja, muss man sagen, Class, also Klasse, deine sozial- oder sozioökonomische Klasse bestimmt es.
Tatsächlich Familie in Großbritannien, die leben da seit Jahren, haben aber keine Papiere. Also die können Großbritannien nicht verlassen. Die sind noch nicht mal in Kenia gewesen. Also das ist, also die können uns in Deutschland noch nicht mal besuchen. Und die leben da schon seit 20 Jahren. Und das ist schon so, was läuft da hier schief, weißt du? Also das,
also wie viel Geld du machst, bestimmt auch viel, dass es nicht nur afrodiasporische Gruppen sind, sondern auch viele Menschen in Afrika, die Fettkohle haben und überall hinreisen können. Also die gibt's ja auch. Und nur weil wir, also ich glaube, wir greifen viel schneller auf Hashtags wie Travel Noir zu, weil es näher an uns ist, glaube ich. Man schaut hier oft in die USA irgendwie und verpasst aber gleichzeitig, dass es ja auch in Afrika ja nochmal ganz andere Bewegungen. Und ich glaube, so Excellency und sowas gibt es ja auch in Afrika 100 Pro.
Auf jeden Fall.
Und es gibt auch viele Leute, die krasse Luxusreisen machen.
Ja.
Und dann aber sich vielleicht nicht einfach identifizieren mit Travel Noir, sondern irgendwie was ganz anderes. Vielleicht ein eher nationalerer Kontext oder regionalerer Kontext, den wir jetzt nicht mitkriegen, aber man kann es auf jeden Fall sehen, so wenn wir jetzt danach suchen würden.
Auf jeden Fall.
Dann, ja, es gibt einfach eine ganze Bandbreite an Leuten, die in verschiedenen Situationen stecken und die es nicht ermöglicht zu reisen.
Genau, also ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass man sich immer wieder so vor Augen führt, dass es halt Travel Noir jetzt auch nur ein Hashtag ist, so, ne? Oder eine
Bewegung
ist. Und das ist halt, natürlich gibt es halt auch die Black Traveling Hippies, so, ne? Also die gibt es auch, die halt so, aber das ist halt. Trotzdem wichtig ist, dass es solche Hashtags gibt, damit es so eine Sichtbarkeit gibt.
Ich bin nicht so aufgewachsen und habe auf Werbeplakaten im Internet oder auch in den Bekanntenkreisen gehört, dass eine schwarze Person irgendwo
Skifährt.
Ja, das ist eine andere Geschichte. Also meine Mutter würde sich dann auch zurückhalten und sagen, ja, hey, was will ich denn eigentlich? Ich war kein Ski, aber ich weiß nicht, ob das dann mit der Generation zusammenhängt oder ob das tatsächlich so dieses schwarze Denken ist. Was macht ein Schwarzer auf so einem hohen Berg und fährt Ski? Ich weiß nicht, was habt ihr? Habt ihr da schon Erfahrung gesammelt, was so im Umkreis oder in einem Bekanntenkreis geredet wird? Ich weiß nicht, haben schwarze Menschen so ein Denken?
Ja, ich kann ja. Zum Beispiel bei mir war es so, dass ich halt mal mit so einem Bekannten von mir gesprochen habe und der so war so, ja, so, okay, ich mach nicht einen Campingurlaub, so, das kann ich auch zu Hause haben oder so, ne? Also das ist halt so dieses Denken, so, okay, und vielleicht auch diese Fokussierung auf so Luxusurlaub, dass das nicht verstanden wird, einfach von vielen Leuten. So. Deswegen halt auch so diese Betonung auf Luxus vielleicht so.
Ja, aber das ist, ich finde, das sind so Stereotypen.
Ja, natürlich.
Alle haben Fremd und selbst, weiß nicht, Bilder. Und ich finde das so. Schwarze Leute machen das und das nicht, ist eigentlich blödsinnig.
Ja.
Ich bin ein bisschen so damit aufgewachsen, weil ich irgendwie so Rockmusik gehört habe und ich mag auch Campingurlaub und so. Ich finde nicht, dass es eine exklusiv nicht schwarze Sache ist. Weißt du, ich habe erst später erfahren, dass Rockmusik schwarz ist, weißt du? Und dann auf einmal denkst du, okay, Rockmusik gehört einfach so zur schwarzen Kultur. Über diese Repräsentationssache hinaus, um zurückzukommen zu The Green Book, wo dieses Travel Noir mit begonnen hat, geht's ja auch einfach darum, Informationen zu vermitteln. Und zwar Informationen über die Orte, die ihr besucht. Und zwar in Beziehung, also zum Schwarzsein. Ich weiß aus meinen Erfahrungen als Reisender, dass Leute unterschiedlich darauf reagierst, dass du schwarz bist. Und weißt du, es gibt auch Länder, wo ich mir denke, die sind deswegen auch nicht meine Nummer 1 Reiseziel. Zum Beispiel jetzt Russland einfach von dem, was man gehört hat. Könnte ja auch alles ein Mythos sein.
Ja, ich hatte das ja auch, ich musste wegen der Uni, musste ich halt nach Polen. Und ich war so, oh my God, Polen. Und so, und aber das ist halt so ein Stereotyp, den ich natürlich auch in meinem Kopf habe. So von wegen so, ja, die Leute da in den östlichen slawischen Ländern, die sind halt jetzt irgendwie gemein zu schwarzen Menschen. Ich glaube, das ist halt auch das Ding, dass man manchmal so Erfahrungen einfach trotzdem, also je nachdem, wo man ist, mit wem man unterwegs ist, dass die unterschiedlich sind.
Ja.
Also
ja. Ich bin tatsächlich an der Grenze von Polen und der Tschechei aufgewachsen und bei uns da im Osten war es halt einfach die Kultur, einmal im Monat darüber zu reisen, viel günstiger zu tanken zum Beispiel. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, war eigentlich ganz gute. Also es ist nicht so, dass ich in den tiefsten Osten gereist bin und tiefsten Polen, schon grenznah. Aber ich habe mich nicht so unwohl gefühlt wie zum Beispiel in nordafrikanischen Staaten. Also da hatte ich wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, also es liegt wahrscheinlich daran, liegt an meinem Aussehen. Ich wurde tatsächlich als Einheimische angesehen und wurde von vornherein immer auf Arabisch angesprochen und schief angeguckt und auch beschimpft. Also in dem Sinne, warum ich mich nicht so kleide, warum ich vielleicht auch kein Kopftuch trage. Also das, ja, da habe ich mich wirklich tatsächlich unwohl gefühlt, weil ich schon auch schon den Anschein hatte, ja, ich könnte auch zu euch gehören, tu's aber nicht und ihr behandelt mich so und denkt was anderes über mich. Also, ne?
Ja, aber das zeigt halt einfach so, dass man als schwarzer Mensch oder so, dass man da irgendwie andere Erfahrungen macht als jetzt zum Beispiel die weiße Freundin, die jetzt mitkommt oder den weißen Freund oder so. Und das ist halt.
Deswegen ja Travel Noir explizit, ja. Travel Noir. Ich meine, unsere Erfahrungen sind anders.
Genau.
Ja. Und das muss man anerkennen. Und ja. Gleichzeitig, was du gerade gesagt hast, ist auch nochmal ein anderes, also Class, Race, aber dann vielleicht sogar noch Gender. Also meine Erfahrung irgendwie in Nordafrika war ein bisschen anders. Mhm. Ich wurde auch als Nordafrikaner gelesen und wurde auch immer auf Arabisch angesprochen und dann war so, ja, keine Ahnung so, aber da war es eigentlich alles okay. Mhm. Und ich glaube wirklich, teilweise ist es dann nochmal Gender.
Ja.
Aber beispielsweise, als ich dann in der Türkei war, wurde ich dann als schwarz gelesen. Wenn ich noch gesagt habe Afrika, dann habe ich noch negativere Kommentare bekommen.
Ja.
Und das war wirklich so, wow.
Ja.
Und ich finde, hätte mich mal jemand gewarnt. Also, weil das Ding ist, ich kann mich ja immer noch entscheiden zu gehen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, es ist No-Go-Area, sondern wenn du so einen abenteuerlichen Pioniergeist bist und denkst, ja, okay, kann sein, dass ich den einen oder anderen Spruch hören werde.
Ja.
Ich mache es aber trotzdem.
Ja.
Das ist richtig cool. Dass Leute, die keinen Stress einfach haben wollen, Urlaub, das auch machen können.
Mhm.
Während es aber genauso wichtig ist, dass man Pioniere hat, so erste Leute,
natürlich,
die irgendwo hinkommen und sagen, hey, wir müssen auch ein bisschen so sagen, hier sind wir so, weißt
ja,
du?
Ja.
Und sich irgendwie nicht verstecken. Also das finde ich genauso cool.
Ja, und auch eine Veränderung da hervorrufen. Ne? Also umso mehr wir uns auch in solchen Situationen begeben, umso mehr wird sich wahrscheinlich auch was ändern.
Aber genauso ist es ja auch in Deutschland, wenn man jetzt in Deutschland reist, so dass man so das Gefühl hat, oder ich habe das Gefühl habe, so okay, ich reise nach Dresden oder so, gehe ich da jetzt montags auf die Straße oder nicht? Das sind so Fragen, die man sich stellt. Ja, aber es ist trotzdem total spannend, finde ich.
Also du meintest wegen der Pegida-Demonstration, ne?
Ja, genau.
Die ist immer montags, ja.
Genau, wegen der Pegida-Demonstration. Und da ist es halt, finde ich aber auch spannend, wenn man dann halt eine andere schwarze Person trifft. Aber, und es ist halt so interessant, so zu gucken, so, okay, denken die das Gleiche? So, sind die auch so, hey, du auch hier, so? Oder ist es, also manche Leute haben das ja nicht so, dass sie so sind, so, hey, na, du bist auch hier, sondern eher so, es wird einem dann in dem Moment bewusst, wenn man eine andere schwarze Person sieht, aha, es ist hier gerade ganz weiß, so. Wie gesagt, ich bin ein, zwei Mal in meinem Leben jetzt schon Skifahren gewesen und es ist mir immer nicht aufgefallen, dass ich die einzige schwarze Person bin da, aber dann, wenn ich doch eine andere schwarze Person gesehen habe, wurde mir das für mich wieder sichtbar, weil man das ja, also weil ich das halt zum Beispiel manchmal auch vergesse.
Irgendwie andere schwarze Menschen zu sehen in einigen Gebieten der Welt, das ist schon krass. Das ist mir auch irgendwie aufgefallen. Wo ich skeptisch bin, wegen Black Excellence und so, dass das irgendwie für mich ein bisschen zu viel ist, bin ich schon der Meinung, dass Informationen austauschen, das ist schon echt eine wichtige Sache, die mir irgendwie auch hilft. Ja.
Cool.
ihr die zuhört. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.
Genau, ja. Wie sieht's bei euch aus? Was denkt ihr über Travel Noir? Was denkt ihr darüber, wie es ist, mit dem roten Pass zu reisen, was das mit einem macht oder auch nicht? Ja, also es gibt halt ein, also das Thema ist eigentlich unausschöpflich. Unausschöpflich.
Ja.
Möchtet ihr überhaupt auf diesen Trend reiten, auf diese Trendwelle reiten, ja. Viel zu reisen, weil es uns einfach ermöglicht wird heutzutage mit den ganzen Billigfliegern? Möchtet ihr diesem ganzen Hipster-Insta-Trend folgen oder seid ihr eher so, nee, das schockiert mich eigentlich. Reisen ist immer noch Luxus irgendwie, man sollte sich es nicht immer leisten können. Und auch diesen ökologischen Aspekt dann auch im Hinterkopf halten. Und wir würden uns gerne auch von euren Informationen bereichern lassen, auf jeden Fall.
Generell freuen wir uns ja über so einen Austausch einfach.
Ja, wir sind ja nicht umsonst auf Social Media, Leute.
Ja.
Also wir wollen halt auch was von euch hören.
Ja.
Also ich freue mich immer, wenn Leute irgendwie kommentieren, und auf jeden Fall.
Genau. Öffentlich kommentieren, nicht
und
einfach
irgendwann mal. Die Leute auch miteinander reden, ohne uns, ohne unsere. Da fühle ich mich wie so ein Elternteil, so, ja, jetzt reden sie untereinander.
Ja, aber es ist ja die zweite Folge erst. Und
ja, das stimmt.
Wir sind geduldige Menschen.
Also Leute, wir sind auf Facebook.
Instagram.
Soundcloud könnt ihr auch kommentieren.
Ah,
und
ja,
bei Tudi, bei Tora. Ja.
E-Mail ja, ist sehr oldschool.
Aber hallo?
Aber
was Längeres vielleicht, wenn irgendwo so eine persönliche Sache. Also, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn es etwas Längeres sein sollte, wenn es auch ein bisschen persönlicher sein sollte, könnt ihr uns auf matatu.podcast@gmail.com erreichen und wir freuen uns auch auf diese Nachricht.
Die nächste Sendung in einem Monat und da geht es um Sprachen.
Oh,
auch
ja.
Richtig spannend.
Spannend.
Ja.
Goodbye.
Schöne Weihnachtszeit, schöne Reise.
Safari.
Safari in Jema.
Ciao.
Ciao.